Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin jetzt wieder zurück in Deutschland. Vielleicht hört man es, ich bin noch so ein bisschen verschnupft, hatte eine lange, lange Rückreise aus Bali. Die mir auf Instagram folgen, die haben es gesehen. Ich hatte 12 Stunden Stopover in Doha und war davor schon so ein bisschen kaputt. Ich habe mich ganz leicht auf Bali erkältet, also nicht schlimm. Aber irgendwie, wir hatten das alle und wir haben es irgendwie alle ziemlich lang mitgezogen. Und dann dieser lange Flug, ihr kennt es ja selber, durch die schlechte Belüftung da trocknen einfach die Schleimhäute aus und man ist viel, viel anfälliger für Keime. Plus die ganzen Keime, die eh im Flugzeug sind mit der ganzen Zirkulation der Luft, ist nicht so das beste Umfeld. Plus halt super wenig Schlaf, super viel Stress logischerweise durch so eine Reise und das begünstigt dann ja, so eine Genesung nicht wirklich. Da seht ihr auch wieder, wie so Schlaf generell, wie wichtig das einfach ist. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kann im Flugzeug nicht schlafen. Es gibt ja so die Menschen, die setzen sich ins Flugzeug und die schlafen direkt ein und sind weg und wachen dann wieder auf, wenn das Flugzeug landet. Bei mir ist es genau andersrum. Also ich bin eigentlich die ganze Zeit wach. Ich kann manchmal so ein bisschen dösen, aber ich kann nicht wirklich so richtig gut schlafen. Und ich habe dann ein bisschen in Doha ein bisschen Schlaf dort bekommen. Ich bin dann so in so ein Spa gegangen, richtig cool. Da gab es auch ein Gym und alles. Das Gym habe ich dann nicht benutzt. Aber ich bin ein paar Runden im Pool geschwommen, habe mich da in den Hot Tub gelegt. Das war eigentlich richtig, richtig gut, richtig entspannend. Bin dann da auch ein bisschen eingeschlafen. Aber das war vielleicht eine Stunde und dann direkt nächster Flug, da vielleicht auch so eine Stunde gedöst. Also würde ich sagen, ich habe so in 36 Stunden wahrscheinlich eine oder zwei Stunden effektiv geschlafen. Dann zurück nach Deutsch oder dann war ich halt hier in Deutschland und habe dann schon gut geschlafen. Fühle mich jetzt auch ausgeruht, bin total fit, null Jetlag, also alles richtig, richtig gut. Aber ich merke so ganz, ganz bisschen gesundheitlich, war zwar schon im Gym, aber ich merke so, dass die Nase noch ein bisschen verstopft ist, bisschen Husten. Deswegen werde ich es auch mit dem Sport jetzt nicht so 100% Hardcore angehen, wobei ich jetzt denke, dass ich nächste Woche schon wieder ganz normal intensiv trainieren werde, vielleicht noch das erste oder zweite Training so auf 90% vom Volumen, 80-90% vom Trainingsvolumen. Ich gehe auch heute schon wieder Fußball spielen, also alles easy, aber würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr so merkt, da ist noch ein bisschen was, dann pusht euch nicht über die Leistungsgrenze, sondern geht nah ran und schaut einfach so ein bisschen, wie euer Körper reagiert. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder zurück. Die Podcast-Folge, wie ihr seht, ist auch ein bisschen später als sonst gekommen. Und die wird auch, ich denke, ich weiß es jetzt noch nicht, aber ich denke, die wird auch ein bisschen kürzer als sonst, weil ich heute nicht so super viel Zeit für den Podcast hatte, aber euch trotzdem eine Folge bringen wollte, weil ich ja ein oder zweimal eine pausiert habe jetzt auf Bali und das heute nicht machen wollte. Und ich will nicht an der Qualität schrauben, also ich will nicht irgendwie schlechtere Informationen raushauen oder ja nicht das, was ich mir so als Standard setze, sondern dann lieber einfach eine kürzere Folge, dass ihr eine Folge habt und vielleicht auch ein, zwei, drei Fragen, die jetzt nicht so super, super fachlich sind, damit das Ganze für mich auch von der Vorbereitungszeit einfach machbar war und ihr trotzdem eine Folge bekommt. Aber jetzt in Zukunft kommen auch wieder mehr Themenfolgen, habe mir ein paar richtig coole Themen für euch überlegt, auch Themen, die ihr schon lange requested habt. Also es wird richtig coole Folgen geben. Aber jetzt genug geredet. Wie immer, die Timestamps zum Q&A findet ihr in den Kapitelmarken. Und dann würde ich sagen, geht's los mit der Folge. Die erste Frage war, wie schaffst du es immer so definiert und aufgepumpt auszusehen? Das wirkt, glaube ich, nur so. Also ich selber finde meinen Look, wenn ich jetzt nicht im Gym war, eigentlich also gar nicht definiert und gar nicht aufgepumpt. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwie Stories nach dem Gym poste, da sehe ich einfach anders aus, logischerweise, als wenn ich jetzt irgendwie zu Hause aufwache oder, keine Ahnung, so einfach generell zu Hause bin oder irgendwas anderes mache, wo ich jetzt keinen Sport gemacht habe. Das ist ganz normal und deswegen würde ich euch empfehlen, orientiert euch nie an Social Media, was ihr da seht, weil das ist ja immer nur so ein Glimpse, das ist so ein kurzer Zeitpunkt, ob es jetzt bei mir ist oder anderen Leuten, das ist ja ganz normal, also man weiß ja nie, wie man 24/7 aussieht. Die meisten, die mich so kennenlernen, die sagen zwar, dass ich auch so in echt nach mehr aussehe, also nach mehr Muskulatur, ich glaube auch nicht, dass ich so diesen Look habe, um auf Bildern so oder Videos so krass auszusehen, Deswegen kann das ja auch in eine andere Richtung gehen. Aber trotzdem, jetzt, wenn du jetzt das Gefühl hast, du siehst mich irgendwie definiert oder aufgepumpt, das ist natürlich nicht immer so. Und das ist nicht nur bei mir so, das ist bei allen Leuten, die du auf Social Media verfolgst. Da ist es so, dass du nicht denken solltest, dass die immer so aussehen. Und glaub's mir, ich habe so viele Influencer in den letzten Jahren kennengelernt, die alle ganz anders teilweise aussehen als auf ihren Bildern oder Videos. Also oft nicht so extrem schlank oder ja, diesen unnatürlichen Look, wo dann viele auch irgendwie so eine unrealistische Erwartungshaltung haben, die sehen auch alle aus nur wie Menschen. Und da ist auch nicht alles straff und alles perfekt. Das ist bei niemandem so. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut, dass es nicht so ist. Aber für euch wirklich ganz, ganz wichtig, orientiert euch nicht an dem, was ihr auf Social Media seht. Und wenn jemand so dauerhaft definiert oder aufgepumpt aussieht, dann ist es extrem wahrscheinlich, dass diese Person irgendwie nachhilft. Es gibt schon Leute, die mit ihrer Genetik, nicht nur in Bezug auf, wie die Muskulatur aussieht, aber auch wie die Muskulatur, was für Längen die hat und wo die ansetzt und so weiter. Manche haben da einfach sehr, sehr viel Glück. Aber das sind die wenigsten Leute. Und die anderen Leute, die helfen dann vermutlich nach. Und dann könnt ihr das so und so nicht mehr mit euch vergleichen, weil das dann physiologisch eine ganz, ganz andere Situation ist. Und das muss man auch immer berücksichtigen, dass ihr da vielen Leuten, und unterschätzt auch nicht die Frauen, also ich weiß auch von ganz, ganz vielen, die nachhelfen, also da weiß ich es zu 100%, ich würde niemals sagen, wer. Aber es gibt so, so viele Frauen auf Instagram, die auch nachhelfen, was total in Ordnung ist, müssen die selber entscheiden. Aber ich finde persönlich, wenn man das macht, sollte man es immer kommunizieren, weil ich glaube, in der heutigen Zeit ist es eh kein so ein Tabuthema mehr. Im Gegenteil, das ist ja so ein Trend auf TikTok, dass man jetzt auch irgendwie Trend nimmt und so einen Scheiß. Also das wird ja eher so glorifiziert mittlerweile, weil wenn man das nicht kommuniziert, dann ist es ganz normal, dass sich Leute an einem orientieren. Und viele Influencer sagen ja auch, guck mal, ich mache es so und so, mach's doch auch so. Deswegen versuche ich ja auch immer, wenn ich irgendwas mache, zu erklären und zu sagen, hey, das funktioniert für mich. Weil abgesehen von also ob man jetzt nachhilft oder nicht, alles, was wir machen, hat immer eine gewisse Individualität drin. Und das besprechen wir hier auch oft. Also wenn wir uns irgendwie Studien anschauen, dann geht es ja auch oft darum, hey, sehen wir den Trend, dass es vielleicht funktioniert? Sagen wir mal, was wir jetzt in letzter Zeit öfter besprochen haben, ist Thema Frühstück oder kein Frühstück. Und da sehen wir einen Trend, dass die Sättigungsregulation im Durchschnitt vermutlich ein bisschen besser ist, wenn wir in der Früh schon mehr Kalorien zu uns nehmen. Heißt aber nicht, dass es bei jedem so ist. Und dann könnte man ja sagen, ja okay, dann muss man ja immer ausprobieren, was für einen funktioniert. Ja, also das macht dann nicht die Studien zunichte, weil wir können ja sagen, die Chance ist größer, dass es funktioniert, als dass es nicht funktioniert. Aber dass es zu 100% bei mir funktioniert und meine Sättigungsregulation besser ist, das können wir dann nicht sagen. Und dann gibt es wieder andere Bereiche, wo wir schon ein bisschen besser sagen können und sagen können, okay, das für die meisten funktioniert das vermutlich. Deswegen versuche ich das genauso immer mit zu kommunizieren. Und auch wenn ich irgendwas für mich selber mache, würde ich nie sagen, ich mache es so, mach das so. Und die meisten Leute, die Content machen, das ist ja das, was ich immer so kritisiere, die handeln genau so. Die sagen, ich mach's so, also bei mir funktioniert das, mach das auch so. Die haben nicht mal die Erfahrung, weil sie irgendwie seit Jahren Leute coachen, weil sie irgendwie in einem Fitnessstudio arbeiten und viel sich mit Leuten austauschen, weil sie sich generell vielleicht in den DMs über solche Szenarien austauschen. Da geht es dann vielleicht um andere Sachen, wo die sich austauschen mit den Leuten, aber die machen nicht sowieso ihre kleinen eigenen Studien. Das ist ja das, was ich seit Jahren auch mache, mal abgesehen von der wissenschaftlichen Evidenz, die ich euch dann präsentiere, nehme ich auch immer das Persönliche mit rein, weil ich einfach sehr, sehr viel Erfahrung habe im 1:1 mit Menschen und das kombiniere ich dann immer. Und ich würde nie nur eine Sache, die bei mir funktioniert, euch so darlegen, als wäre das für euch das, was ihr machen solltet, weil ich bin eine Person und das leben leider die meisten vor und die machen dann auch dementsprechend Content und dann ist es ganz normal, dass wenn man diesen Content konsumiert, dass man sich daran orientiert und sieht, okay, die Person sieht so aus, wie ich vielleicht aussehen möchte, dann sollte ich das Gleiche machen. Und da ist dieses Problem, was ich jetzt gerade schon angesprochen habe, das Erste. Und das Zweite ist, dass ihr ja nie wisst, hilft diese Person nach, präsentiert die sich immer nur von der guten Seite, was ganz normal ist, das ist halt so, also das würde jeder machen. Also auch die Leute, die konsumieren, die, wenn man selber da mal was postet, präsentiert man sich ja auch nicht in einer Situation, wo man irgendwie unzufrieden ist. Also das von Content-Creatern zu verlangen, finde ich auch mal ein bisschen schwierig, weil man würde es selber auch nicht machen. Man sollte stattdessen einfach wissen, wie die meisten im echten Leben aussehen. Und das kann man ja auch, man kann sich auch an Leuten im Alltag orientieren. Die sehen ja auch nicht alle perfekt aus, wenn man irgendwie in der Stadt ist oder beim Baden. Das sollte man vielleicht dann als Maßstab nehmen und nicht das, was man auf Social Media sieht. Dann sollte man das einfach trennen und sich bewusst machen, dass egal wie die Situation von einer Person ist, ob die jetzt nachhilft, eine gute Genetik hat, was auch immer, dass es nicht bedeutet, dass das die Realität zu jeder Situation widerspiegelt. Und ich glaube, das ist für ganz, ganz viele extrem, extrem wichtig, weil wir bei unseren Fitnesszielen eine extrem realistische Erwartungshaltung brauchen. Wir müssen, also es ist nicht, es bedeutet nicht, dass wir unsere Ziele extrem nach unten schrauben, aber es ist einfach für unsere Ziele extrem wichtig, dass wir eine gute Erwartungshaltung haben und dass die auch erreichbar ist, weil sonst wird das Ganze eine sehr, sehr frustrierende Sache und endet darin, dass man im Endeffekt nur unglücklich ist und auch nicht das erreicht, was man sich vorgesetzt hat, weil es eben ein extrem unrealistisches Ziel ist. Und deswegen nochmal zurück, finde ich das so wichtig, dass wenn man irgendwie nachhilft, dass man das auf irgendeine Art und Weise kommuniziert, weil selbst wenn das illegal ist, dann kann man es vielleicht so ab und zu mal ein bisschen durch die Blume erwähnen. Gibt auch manche, die das so machen. Oder muss ich halt überlegen, ob man dann weiter in der Öffentlichkeit stehen will, wenn man was macht, was halt gesetzlich nicht erlaubt ist, was ich nicht gut finde. Also ich finde, das sollte jeder für sich selber entscheiden. Aber dann müsste man sich eben diese Frage stellen, rein aus ethischen Gründen finde ich das einfach so, weil diesen Leuten muss klar sein, dass sich andere an ihnen orientieren. Wenn sie das nicht kommunizieren, dann orientieren die sich und denken, okay, vielleicht kann ich das auch erreichen. Und besonders umso mehr Leute das machen, desto negativer wird dieser Effekt, weil dann so eine Perception entsteht, dass viele Leute so aussehen, also dass es auch erreichbar ist. Und das heißt es nicht, dass ihr nicht super fit aussehen könnt und dass jeder Content-Creator irgendwie nachhilft mit irgendwelchen Substanzen, aber dass es einige gibt, gerade die, die super, super fit aussehen, bei denen der Grund, wieso die so fit aussehen, das Nachhelfen ist und nicht, weil die so gut umsetzen, was sie wissen oder generell so diszipliniert sind. Das müsst ihr immer berücksichtigen und dass es auch vielleicht einfach Leute gibt, die nicht nachhelfen, die eine super, super Genetik haben. Darüber haben wir auch schon oft gesprochen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Konzentriert euch auf euch selber und habt einfach ein realistisches Bild von dem, was normal ist und nicht das, was ihr auf Social Media seht. Die nächsten drei Fragen, die jetzt kommen, die kommen euch vielleicht bekannt vor, weil ich die schon in meiner Instagram-Story letztens beantwortet habe, aber wirklich kurz und bündig. Und ich fand, das waren sehr, sehr gute und aktuelle Fragen. Deswegen wollte ich die hier nochmal ausführlicher beantworten, weil es einfach mehr Kontext gibt. Und deswegen ja, ist Podcast ja auch so ein geiles Format, weil man einfach Sachen, die man vielleicht kurz beantworten kann, aber auch ausführlich erklären kann, sodass man ein bisschen mehr Kontext und das ganze Thema besser versteht. Die erste Frage davon war, deine Meinung, wenn Influencer Zero Getränkesirups oder Leitsoßen mit ins Restaurant nehmen? Also ich denke, alle Personen, die mir schon länger auf Instagram folgen oder meinen Podcast hören, wissen, was meine Meinung dazu ist und dass ich persönlich sowas nie machen würde. Mal abgesehen von dem, was ja da dann dahinter steckt in Bezug aufs Essverhalten, und dazu kommen wir gleich, finde ich es auch gegenüber den Unternehmen, also den Restaurants, auch sehr, sehr schwierig. Also respektlos ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn ich mir vorstelle, ich habe ein Restaurant und ich mache da ein Gericht und jemand pimpt es dann auf, weil er irgendwelche Sachen mitbringt, oder es gibt ja auch Leute so in der Bodybuilding-Szene, die dann ihr eigenes Essen mitbringen, was ja eh rein sozial gesehen ein sehr, sehr schwieriges Verhalten ist, dann finde ich das immer ein bisschen problematisch, weil das ja einfach die Arbeit, die die Personen leisten im Restaurant, also ich finde es komisch, das so zu machen, ist aber ein anderes Thema. Aber jetzt mal rein auf das Essverhalten bezogen, ist es definitiv ein problematisches Essverhalten. Es ist kein Essstörungs-Essverhalten, aber es ist ein essgestörtes Verhalten, meiner Meinung nach. Und das sind Unterschiede. Und das ist ein Spektrum. Also ein essgestörtes Verhalten kann dann oft auch später zu einer Essstörung führen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wer so handelt, dass diese Person immer eine Essstörung haben, aber die haben definitiv kein gut reguliertes Essverhalten. Wieso? Weil das, was die hier machen, wenn man diese Sachen, was auch immer das ist, wenn man irgendwelche additiven Sachen, die man nicht für seine Gesundheit braucht, ja, wenn jetzt jemand Diabetes hat und dann Zero-Getränkesirups mitnimmt, dann könnte man jetzt mal aber auch sagen, hey, trink doch einfach ein Wasser. Aber wenn die Person das vielleicht für ihr Lebensgefühl braucht, dann okay. Aber es gibt wenige Szenarien, wo man irgendwie aus gesundheitlichen Gründen irgendwas mitnehmen muss. Und wenn das dann der Fall ist, dann ist es ein anderes Thema. Aber wenn man das rein für das macht, was es bringen soll, eben für die Kalorienreduktion, dann muss man sich ein paar Fragen stellen. Man müsste sich zuerst mal die Frage stellen, okay, was ist der positive Effekt davon? Also wenn ich jetzt irgendwie mir einen Salat bestelle und ich nehme statt diesem extrem in der Regel hochkalorischen Dressing meine Soße, dann, klar, habe ich einen positiven Effekt auf die Kalorienbilanz, aber das führt dann dazu, dass ich nicht diesen anderen Salat essen will und dass ich mir das auch angewöhne, das als was Negatives zu sehen. Wenn ich dann ab und zu mal den normalen Salat esse mit der fettigen Soße, dann baut sich da keine so eine extreme Restriktion auf. Ich denke aber, dass die wenigsten Leute das hinbekommen und so reflektiert in dieser Situation sind, dass sie das dann ab und zu sich erlauben. Und darum geht es eben. Es schleicht sich halt schnell so ein Verhalten ein, in dem man ständig über solche Entscheidungen nachdenkt und dann diese Lebensmittel als was Böses darstellt. Und das führt definitiv zu einem schlechten Essverhalten. Wenn man jetzt meint, man kann das alles machen und es hat keine Auswirkungen auf einen selber, okay. Aber ich frage mich immer, also wieso macht man das? Weil es gibt, wenn man die Ernährung richtig aufsetzt, gibt es gar keinen Grund, so ein Verhalten an den Tag zu legen. Das ist ja immer das, wenn man eine Alternative hat, dann gibt es natürlich die leichte Lösung und die ist auch oft gar nicht schlecht, wenn man eher mal eine leichte Lösung anpeilt. Wir sollten uns ja nicht immer schwierig machen, aber das ist ja ein sehr, sehr langfristiges Thema Ernährung. Das wird uns immer betreffen und deswegen macht es vielleicht Sinn für mein eigenes Wohlbefinden, dass ich mich mit diesem Thema konfrontiere und ein richtiges Essverhalten erlerne, weil das einfach meine Lebensqualität nach oben bringt, würde ich jetzt mal behaupten. Also das ist ja auch ein Aufwand, immer irgendwas ins Restaurant mitzunehmen. Dann muss man immer dran denken, muss es immer dabei haben. Ich denke jetzt mal zum Beispiel an die Situation bei mir auf Bali. Ich war da 6 Wochen, ich hatte nichts dabei. Ich hatte keine Supplemente dabei, ich hatte keine irgendwelchen Lightfoods, ich hatte nichts dabei. Und ich habe ja auch immer wieder in meine Story so Formbilder gepostet, um euch zu zeigen, hey, ihr könnt, ich habe ja wirklich 6 Wochen am Stück, bis auf einen einzigen Tag, an dem ich gezwungen war, durch den Nyepi Day, da darf man nicht raus, also das ist einfach ein religiöser Feiertag und da ist man halt zu Hause. Bis auf diesen einen Tag habe ich nicht einmal mein Frühstück oder mein Abendessen selbst zubereitet. Das heißt, ich habe 6 Wochen lang am Stück mindestens zweimal pro Tag auswärts gegessen. Und natürlich hat man in Bali ein bisschen Vorteile, weil alles so, gerade dort, wo wir hauptsächlich waren, in Canggu, da sind es halt wirklich viel so, viele Influencer, viele Fitnessleute. Da kann man dann schon mal gute Substitutionen machen und irgendwas austauschen. Das habe ich aber selten gemacht. Aber die haben schon eine echt gute Lebensmittelauswahl. Das heißt, in einem anderen Land, vielleicht in Deutschland, wäre es mir deutlich schwerer gefallen, das ordentlich hinzubekommen. Das muss man auch sagen. Aber trotzdem, das ist ja auch eine Extremsituation, zweimal am Tag auswärts zu essen und dann trotzdem wirklich den Körperanteil komplett gleich zu halten. Und ich würde sagen, das ist bei mir sogar ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen nach unten gegangen. Also ich habe definitiv in der neutralen Kalorienbilanz gegessen. Und das ist ja das, was die Leute damit auch anstreben, dass sie sich zumindest nicht im Überschuss befinden. Und da jetzt irgendwas mitzunehmen, das hätte das alles so kompliziert gemacht und wäre auch, finde ich, ziemlich awkward gewesen, also so rein vom Verhalten her. Wobei, da muss man sich vielleicht manchmal ein bisschen die Frage stellen, okay, was ist normal und sollte man immer so mit dem Strom schwimmen, sollte man sich immer so verhalten, wie es erwartet wird, solange man da keine anderen Leute einschränkt. Ich denke halt, es, also der richtige Weg ist, beim Thema Auswärtsessen sich nicht zu sehr zurückzunehmen in den eigenen Bedürfnissen, aber sich auch dem sozialen Gebilde anzupassen. Und ich denke, durch so ein Verhalten macht man nur das eine, man schaut nur auf sich selber. Und wie gesagt, das ist halt auch fraglich fürs eigene Essverhalten, weil es entsteht dann einfach automatisch irgendwann eine Angst und auch so eine leichte, so ein orthorexisches Verhalten, in dem man halt bestimmte Lebensmittel glorifiziert und es auch als was Tolles ansieht und sich toll dafür fühlt und besser fühlt, wenn man eben nur diese Light Foods und gesundes, also gesundes in Anführungszeichen, meistens so unverarbeitetes Essen konsumiert, obwohl das halt nicht der Fall ist. Und nochmal zurück, es gibt meiner Meinung nach eine viel, viel bessere Lösung und das ist einfach durch bewusste Entscheidungen und einfach eine flexible Steuerung von Auswahl an Nahrungsmitteln und Mahlzeiten. Also selbst die Leute, die dann behaupten, ja, ich muss das machen, weil mir fällt es einfach super, super schwer mit dem Abnehmen, das mag sein. Also es gibt hier definitiv Unterschiede, aber ganz ehrlich, ich habe auch nicht die besten Voraussetzungen dafür, meinen Körperfettanteil immer so niedrig zu halten, rein genetisch gesehen. Also da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein, ob das dann wirklich der Grund dafür ist. Und meiner Meinung nach gibt es einfach bessere Lösungen, als sowas zu machen. Und ich denke, dass jetzt dieses gesamte Thema ist extrem riesig und wird jetzt auch hier den Rahmen der Frage sprengen, weil dieses Thema Essverhalten und Restriktion, wir haben auch schon oft darüber gesprochen, ist einfach sehr, sehr komplex. Aber ich denke, dass es definitiv bessere Lösungen gibt und dass wenig dafür spricht, das zu machen, weil den Effekt, den ich damit erreiche, den sehe ich nur bei wenigen Gerichten und dann ist der halt auch nicht so groß. Und dann könnte ich ja theoretisch auch sagen, hey, ich esse irgendwie einen Salat mit Essig und ein bisschen Öl und dann hätte ich sogar noch einen besseren Effekt für meine Sättigung, weil dann schmeckt das Ganze nicht ganz so lecker. Das schmeckt immer noch gut, aber nicht so extrem gut wie jetzt mit irgendwelchen Light-Soßen. Und weniger Schmackhaftigkeit führt natürlich auch dazu, dass wir besser gesättigt sind. Also dieses Argument dann, ich nehme das mit, weil ich bin dann besser satt, ist eigentlich nicht so richtig. Das Argument wär dann eher zu sagen, okay, ich nehme das mit und habe keine extra Kalorien, aber habe ein sehr, sehr hohes Lebensqualitätsgefühl, weil ich einfach was sehr, sehr Leckeres konsumiere. Aber jetzt mal rein auf die Kalorienzufuhr bezogen, ist eigentlich die Schmackhaftigkeit, die ich dadurch erreiche, was Negatives für meine Sättigung. Heißt es nicht, ihr wisst ja, dass ihr nicht Sachen essen sollt, die lecker sind, aber wenn wir jetzt rein dieses isolierte Beispiel anschauen, wo ich jetzt den Platz von der Soße sehe, also sonst, klar gibt es ein paar Gerichte, aber also so wirklich einen Anwendungsbereich sehe ich eigentlich nur bei einem Salat, dass man da so eine Soße mitnimmt. Da ist der Effekt auf die Sättigung dann eigentlich ein negativer, wenn ich es schmackhafter mache. Also da wäre dann eigentlich eine Lösung mit Essig und ein bisschen Öl, was ja dann auch, wenn ich da 10, 15 Milliliter Öl drüber haue, dann sind das 100 Kalorien. Das ist jetzt auch nicht die Welt, das wird jetzt auch nicht den Unterschied machen, ob ihr irgendwie eine erfolgreiche Diät habt oder erfolgreich euer Gewicht halten könnt. Das macht jetzt nicht den Unterschied bei den meisten und dann wäre das meiner Meinung nach die bessere Lösung. Ich denke, die meisten, die hier zuhören, sehen das ähnlich. Wenn ihr selber ab und zu mal irgendwas mitnimmt, wenn ihr auch so einen Getränkesirup mal mitnimmt und den irgendwie in der Handtasche habt oder sonstiges, so what? Also ich bin auch schon in den Club gegangen und habe mir sowas mitgenommen in der Diät, weil dann holst du dir einfach einen Wodka Soda oder so und tust es rein. Also was spricht da dagegen? Man darf das, finde ich, auch nicht immer zu eng sehen. Und wenn man auch mal eine Diät macht und dann sagt, hey, ich will mir einen Salat bestellen und ich habe so eine Soße dabei, mein Gott, dann macht man es halt einmal. Die Frage ist halt nur, in welchem Ausmaß mache ich das? Und das ist meine Kritik an der Sache, dass wenn das halt eine Gewohnheit wird und dann kann ich nur noch diese Lebensmittel konsumieren und alles andere konsumiere ich zwar, aber in den meisten Situationen habe ich dann so einen bitteren Beigeschmack dabei und ein schlechtes Gewissen, was dann die meisten Leute haben, die sich so verhalten und sich dann so ein bisschen erzählen, ja, ich kann es essen, aber eigentlich auch nicht, weil sie dann, das ist halt oft so, dann können die auch nur impulsiv essen, können nicht eine normale Portion essen, dann lügt man sich halt so ein bisschen selber was vor. Und das, finde ich, sollte man immer vermeiden, weil das ist für die Lebensqualität auch alles andere als gut. Und wieso mir das Thema auch immer so wichtig ist, weil ich halt, also ich kenne so eine Situation, ich hatte das früher auch, als ich gerade angefangen habe, mich mit diesem Thema Fitness auseinanderzusetzen, dass ich viele Situationen nicht genießen konnte, extrem viel über Essen nachgedacht habe, gerade beim Auswärtsessen und so weiter. Und ich will euch einfach in diese Situation reinbringen, in der ich jetzt bin, dass ich zum Beispiel jetzt 6 Wochen auf Bali bin und beim Essen nicht einmal ein schlechtes Gewissen habe. Ich treffe einfach bewusste Entscheidungen, ich reguliere alles außenrum so gut, dass es funktioniert. Das machen wir auch im Coaching ganz, ganz oft. Also versuche ich immer wirklich bei jeder Person mit reinzubringen, selbst wenn ich das Gefühl habe, die hat eigentlich ein gutes Essverhalten. Selbst dann versuche ich das mit nochmal wirklich auf dieses Niveau zu bringen, weil ich einfach sehe, was für einen Unterschied das in meiner Lebensqualität hat und ich trotzdem nicht irgendwie meine Fitnessziele dadurch aufs Spiel setze. Also es gibt diesen angenehmen, entspannten, flexiblen Weg, bei dem ihr einfach nicht das esst, worauf ihr immer Lust habt, weil wenn ich so essen würde, wäre mein Körperfettanteil auch ein bisschen höher, weil es gibt einfach sehr, sehr viele Versuchungen um uns herum und dann heißt es einfach nicht, dass ich verzichte und irgendwie mir das verbiete, sondern einfach, dass ich mich manchmal bewusst dafür entscheide und manchmal bewusst dagegen. Und darum geht's und das bringt Flexibilität, das bringt Entspannung, Autonomie und da solltet ihr hinkommen und da ist eben so ein Verhalten definitiv nicht förderlich und auch gar nicht notwendig. Dann war die nächste Frage. Ist 1 Liter Cola Zero und 1 Liter Wasser okay pro Tag für die Flüssigkeitszufuhr? Also erstmal hier auch immer berücksichtigen, dass Nahrungsmittel auch viel Flüssigkeit haben. Gerade wenn ihr Obst konsumiert, Melone und so weiter, aber auch viele Zitrusfrüchte generell. Die meisten Obstsorten haben extrem viel Flüssigkeit und das zählt natürlich auch zu eurem Flüssigkeitshaushalt dazu. Bei Kaffee und Tee ist es genauso. Wenn ihr die regelmäßig konsumiert, obwohl die Koffein haben, dann wirken die nicht mehr dehydrierend, dann tragen die auch zu eurer Flüssigkeitszufuhr bei. Also hier wirklich, wenn ihr so ein Thema betrachtet, dann ganzheitlich betrachten. Und was wir da in der Wissenschaft sehen, was Sinn macht, so als Orientierungspunkt, habt ihr vielleicht schon mal mit ein bisschen anderen Zahl gehört, ist 1 Liter pro 23 Kilogramm Körpergewicht. Oft wird dann auch mit so pro 20 Kilogramm gearbeitet, kann man auch, dann ist es halt ein bisschen mehr. Aber das macht dann auch keinen so großen Unterschied. Und da könnt ihr das mal so grob ausrechnen, was ihr so ungefähr bräuchtet. Das ist natürlich auch hier wieder ein bisschen unterschiedlich, weil wir schwitzen unterschiedlich und haben auch so generell einfach ein bisschen unterschiedlichen Bedarf an Flüssigkeit. Definitiv berücksichtigen, wenn ihr extrem viel schwitzt, sei das jetzt im Sommer oder weil ihr irgendwo anders seid oder weil ihr einfach genetisch dazu bedingt seid, dann kann sich sowas natürlich verändern. Und da auch beim Schwitzen aufpassen, dann einfach die Elektrolyte aufzufüllen, gerade wenn ihr extremen Sport macht. Also Flüssigkeitszufuhr ist ja so ein ganzes Thema für sich selber, wird aber auch meiner Meinung nach oft zu kompliziert gestaltet, weil ihr auch durch Nahrungsmittel gut Elektrolyte wieder auffüllen könnt. Wenn ihr Obst esst, Gemüse esst und dann auch was Salziges esst, dann kriegt ihr die meisten Elektrolyte wieder relativ gut rein. Ihr könnt aber auch einfach irgendwie so ein Supplement mit Elektrolyten oder ein Getränk zu euch nehmen. Das müsst ihr aber nicht, wenn ihr nicht extrem schwitzt. Und selbst wenn ihr extrem schwitzt, braucht ihr das in der Regel nicht, gerade wenn die Ernährung passt. Aber wenn man das so für sich selber machen möchte, dann kann man das auf jeden Fall machen und da spricht auch nichts dagegen. Aber ich verstehe diesen Hype nicht bei Elektrolyten aktuell, weil es die Evidenz nicht gibt, dass Leute das teilweise nehmen, wenn sie ins Krafttraining gehen, im Winter bei uns in Deutschland oder die stehen auf in der Früh und nehmen Elektrolyte zu sich. Kann man so machen als so Absicherung, aber es ist halt auch gar nicht notwendig, weil ihr nehmt das, wenn ihr eine ausgewogene Ernährung habt, dann nehmt ihr das durch die Ernährung zu euch, dann braucht ihr da keine Elektrolyte, besonders nicht beim Krafttraining, außer man macht jetzt irgendwie ein intensives Beintraining im Sommer, klar, aber in der Regel, die meisten nutzen Elektrolyte in einer Situation, in der sie gar nicht notwendig sind und selbst beim Sport ist die Evidenz, wenn man jetzt nicht extrem Sport macht, auch nicht so krass. Wenn man viel Ausdauersport macht und viel schwitzt, auf jeden Fall, hat seine Daseinsberechtigung, nutze ich auch. Aber für die meisten Leute, die so entspannten Sport machen, jetzt nicht so super intensiv oder auch viel Krafttraining, ist in so einer Situation, sind da Elektrolyte nicht notwendig. Was ihr aber alternativ machen könnt und was ich euch auch empfehle, ist, dass ihr nicht nach so festen Vorgaben geht, sondern dass ihr erstens auf euren Durst achtet. Und wenn ihr eine nicht so gute Durstregulation habt, das heißt, wenn ihr sagt, oh, ich habe immer zu wenig Durst, dann könnt ihr natürlich den Durst nicht so als Maßstab nehmen. Den würde ich aber so und so, selbst wenn ihr sagt, ich habe eine gute Durstregulation, selbst dann würde ich auch nicht auf so feste Vorgaben achten, sondern auf die Urinhydration, also einfach auf die Farbe eures Urins. Ihr könnt das mal googeln, einfach Urinhydration oder am besten ihr geht über den Link in der Podcast-Beschreibung. Das ist der erste Studienlink. Da habe ich euch einen Link zu einer Studie beziehungsweise direkt zu dem Bild, das ihr braucht, reingepackt. Ich habe es auch letztens in der Instagram-Story, diese Farbskala, gepostet und da seht ihr die Farbe eures Urins, wenn ihr hydriert seid oder wenn ihr nicht hydriert seid. Das ist eine geschicktere Variante, das über diesen Mechanismus sozusagen zu überprüfen. Generell aber ist meine Erfahrung, dass die meisten genug trinken und ein paar halt da ein bisschen Probleme haben. Aber Flüssigkeitszufuhr ist meine Erfahrung, dass die meisten es ganz gut hinbekommen und dass es so ein Thema ist, wo immer so, ja, wenn ihr mehr trinkt, dann verbraucht ihr mehr Kalorien und dieses lauter solche Aussagen, die für die meisten halt nichts bringen und die meisten sind auch nicht hydriert. Es gibt definitiv Leute, aber das ist ein geringerer Prozentanteil. Die meisten Leute sind bei uns in der westlichen Welt ziemlich gut hydriert. Und gerade wenn man Sport macht, dann so und so, weil man meistens auch beim Sport was trinkt und ein bisschen mehr drauf achtet. Aber nutzt es einfach mal, schaut euch mal das Bild an. Und dadurch könnt ihr meiner Meinung nach das am besten regulieren. Ist einfach geschickter, als jetzt irgendwie sich an dieser Litervorgabe zu konzentrieren und dann immer zu messen, oh, wie viel habe ich jetzt getrunken. Also baut euch da so ein bisschen euer eigenes System vielleicht, dass ihr, wenn ihr sagt, ich habe Probleme mit dem Trinken, es gibt Apps, die euch dran erinnern oder dass ihr euch eine Karaffe irgendwie am Morgen auffüllt und sagt, die ist bis nachmittags leer und dann mache ich sie nochmal voll und dann ist die bis abends leer. Da gibt es ja einfach geschickte Lösungen und dann könnt ihr zusätzlich eben über die Urinhydration schauen, okay, bin ich gut hydriert und so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wie viel ihr trinken solltet. Nächste Frage, die auch sehr präsent aktuell ist und die mich auch betrifft, ist, gibt es Ernährungstipps bei einer Pollenallergie? Ich selber habe so mit so 18, 19 habe ich das erste Mal so richtig starke Symptome einer Pollenallergie gehabt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sich das bei mir entwickelt hat. Das Gebiet ist auch leider nicht so gut erforscht. Es gibt so ein bisschen Hinweise, dass Lebensmittelallergien bei Kindern ein Risiko für Heuschnupfen erhöhen. Ich habe gar keine Allergien. Ich habe auch meiner Meinung nach sehr, sehr Glück gehabt, wie so meine Erziehung und meine Exposition da war im Kindesalter. Also ich glaube so gerade von Thema Darmbakterien und Lebensmittelallergien, so wie ich gelebt habe, ich war einfach als Kind super, super viel draußen, super viel in der Natur und wurde auch nicht so extrem hygienisch behütet, würde ich mal sagen, von meinen Eltern, dass sich da alles zum Glück ganz gut entwickelt hat. Nichtsdestotrotz habe ich irgendwie mit 18, 19 dann eine Pollenallergie bekommen und ist halt so und habe das auch seitdem eigentlich ununterbrochen und mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, habe auch schon mal so eine Hyposensibilisierung gemacht mit Spritzen, habe die aber ein bisschen zu kurz gemacht, würde ich sagen, und mache jetzt eine sublinguale Hyposensibilisierung. Das heißt, ich nehme seit, würde ich sagen, 3 Jahren jetzt fast, habe ich so kleine auflösbare Tabletten, die lege ich mir jeden Morgen unter die Zunge. Das ist irgendwie schon so eine totale Gewohnheit, das ist total normal für mich, das zu machen. Und da hyposensibilisiert man sich im Endeffekt ohne Spritzen. Und das mache ich jetzt wahrscheinlich noch 1 oder 2 Jahre und dann sollte ich da auch austherapiert sein. Und ich merke auch, dass die Symptome immer kürzer werden. Also der saisonale Zeitraum ist immer kürzer, ist bei mir fast nur noch so 3-4 Wochen. Früher waren es eher immer so 6-8 Wochen und ich hoffe, dass in den nächsten 2 Jahren das sich dann vielleicht runterschraubt auf 1-2 Wochen oder vielleicht sogar ganz weg ist. Falls ich es nicht ganz wegbekomme, würde ich nochmal zusätzlich eine Therapie mit Spritzen machen, dass das Thema vielleicht irgendwann mal erledigt ist. Und das ist auch das, was ich euch zwar jetzt nicht empfehlen kann, weil das wäre ein ärztlicher Rat, aber wo wir so wissenschaftlich, evidenzmäßig die größten Erfolge sehen bei so einer Hyposensibilisierungstherapie. Abgesehen davon gibt es keine wirklichen Belege für die Auswirkungen der Ernährung auf die Pollenallergie. Das Thema ist jetzt aber auch nicht super gut erforscht. Deswegen kann es sein, dass sich da irgendwas positiv auswirkt. Was wir sehen ist, dass sich Sport auswirkt. Das hat jetzt zwar nichts mit Ernährung zu tun, aber Sport wirkt sich positiv auf die Allergiesymptome aus, vermutlich nicht auf die Ursache. Das hat wahrscheinlich, was die Autoren in den Studien so als Hypothese aufstellen, was mit der Durchblutung der Nase zu tun und so weiter. Also da wird auf jeden Fall, werden die Symptome in der Regel wahrscheinlich besser, wenn ihr Sport macht. Aber ganz ehrlich, Sport ist so ein Allheilmittel für alles. Also die meisten Krankheiten, Symptome und so weiter verringern sich fast alles, wenn man Sport macht. Deswegen ist es vermutlich nichts Neues. Aber rein von der Ernährung her könnt ihr leider nicht viel machen, außer halt Kreuzallergien vermeiden. Also Sachen, wenn ihr jetzt auf irgendeine bestimmte Gräserart oder auf irgendeinen Baum reagiert, dann einfach mal Kreuzallergien googeln, weil dann kann es auch sein, dass außerhalb der saisonalen Phase ihr, wenn ihr das Lebensmittel konsumiert, Allergiesymptome hervortreten oder wenn ihr es in der Allergiesaison konsumiert, dass die stärker werden. Sowas versuche ich auch immer ein bisschen zu vermeiden, wenn die Allergiesaison bei mir kommt. Abgesehen davon könnt ihr nicht so viel machen. Es gibt Supplemente, die dafür untersucht wurden, viel Probiotika-Studien, Spirulina, Vitamin D, Vitamin C, Vitamin E, Schwarzkümmel. Es gibt aber keine wirklichen wissenschaftlichen Belege für deren Effekt. Das Einzige, wo ein bisschen Datenlage da ist, ist bei Probiotika, aber da ist es so mixed. Da gibt es Studien, die zeigen Effekte, andere, die zeigen keine. Ich könnte vermuten, dass wenn das ein gutes Probiotika ist, es auch auf eure Darmbakterien anschlägt, dass sich das vermutlich schon auswirkt, weil das einfach eine bessere Regulation vom Immunsystem ist und das ja auch eine Fehlreaktion vom Immunsystem ist, wenn man so eine Allergie hat. Ist aber wirklich Spekulation und wie gesagt, Datenlage ist mixed. Was schon vielleicht ein bisschen sinnvoller ist, ist Schwarzkümmelöl. Da kenne ich viele, die drauf schwören. Die Evidenz ist auch durch jetzt 3 Studien, die ich kenne, da. Nicht so extrem, aber sie ist da und verringert auch die Allergiesymptome. Das heißt, es ist ein Versuch wert mit Schwarzkümmelöl. Am besten natürlich nicht jetzt, wenn die Allergiesymptome da sind, sondern jetzt fängt es ja langsam für die meisten an. Dann holt euch mal ein hochqualitatives Schwarzkümmelöl und macht da so einen Teelöffel oder einen Esslöffel am Tag. Ihr könnt euch aber auch ein Supplement holen und dann wäre das vermutlich mal ein Test, den ihr ausprobieren könnt. Und wenn es dann Placebo ist, dann ist ja auch gut. Spirulina ist die Datenlage auch ganz okay, aber eben auch nicht so dicht. Das heißt, es sind die 2 Sachen, die man mal ausprobieren kann. Und abgesehen davon werden euch vermutlich die meisten Allergologen dann empfehlen, so eine Hyposensibilisierung zu machen. Da würde ich einfach mal zum Hautarzt oder zum Allergologen gehen und das abklären. Das ist das, was mir persönlich geholfen hat und wo wir schon auch viel wissenschaftliche Evidenz haben, dass die Chance relativ hoch ist. Die Heilungsraten sind logischerweise nicht bei 100%, aber die sind relativ hoch. Ich denke, das ist das, was vermutlich die größte Linderung schafft, weil ihr mit der Ernährung zum aktuellen wissenschaftlichen Standpunkt nichts machen könnt. Vielleicht zeigt sich noch irgendwas. Wie gesagt, Schwarzkümmelöl, Spirulina ist ein Versuch wert. Und der Rest ist alles hypothetisch und bringt vermutlich nicht viel. Dann die letzte Frage. Ich merke auch, es ist tatsächlich heute deutlich kürzer geworden als sonst. Bist du auf der FIBO anzutreffen? Wenn die Folge draußen ist, ist die FIBO schon so gut wie vorbei. Jetzt ist Sonntag, die geht jetzt heute noch den ganzen Tag, glaube ich, bis nachmittags oder abends. Aber wie ihr hört und wie ihr vielleicht auch auf Instagram gesehen habt, bin ich nicht da. Das lag jetzt nicht nur daran, dass ich erst am Donnerstag aus Bali zurückgekommen bin. Ich hätte es ja dann theoretisch noch geschafft. Wäre vielleicht ein bisschen anstrengend gewesen, weil ich ja auch nach Köln von hier aus so 5 bis 7 Stunden fahre, je nachdem, wie der Verkehr ist. Aber ich glaube nichtsdestotrotz, selbst wenn ich wirklich mehrere Wochen oder einen Monat vor der FIBO noch hier gewesen wäre, dass ich dieses Jahr auch nicht gegangen wäre. Ich war schon die letzten Jahre nicht und bin ich ehrlich gar nicht so reflektiert, warum ich keine Lust drauf habe. Ich glaube, dass ich gerade so andere Prioritäten habe von dem, wie ich meine Zeit investiere. Und da das immer so überfüllt ist und alles so chaotisch, ist jetzt auch nicht das Argument da, dass ich viele von euch treffe, weil das dann oft leider nicht klappt, weil es halt, klar, wenn ich an irgendeinem Stand stehe, aber ganz ehrlich, das ist halt so gar nicht meins. Und das ist, glaube ich, der Grund dann, wenn ich jetzt zu einem von meinen Sponsoren an den Stand gegangen wäre, ich weiß gar nicht, ob alle einen haben, ich habe ja eigentlich nur 2 Firmen, mit denen ich langfristig zusammenarbeite. Also, dass Mohr einen Stand hat, das weiß ich, aber ob jetzt die Coro-Drogerie einen Stand hat, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube aber nicht. Aber vielleicht haben sie eigentlich, ich weiß es nicht. Ich habe mich wirklich über das Thema FIBO gar nicht informiert. Und da so an einem Stand stehen und ja, auch so dieses im Mittelpunkt stehen, ist gar nicht meins, wo man vielleicht denken würde, hey, du machst Social Media schon so lange, du stehst nicht gerne im Mittelpunkt, aber wirklich nicht. Also ich stehe nicht gern so irgendwo da im Mittelpunkt und da sehe ich dann wirklich wenig so Gründe, wieso ich da hin sollte, weil der einzige Grund wäre es, um mich mit vielen von euch zu unterhalten, weil das ist ja das, was mir manchmal ein bisschen fehlt. Ich habe das auch auf Bali erklärt in der Story. Mir fehlt so dieses echte Feedback von euch, weil das habe ich eigentlich nur im Coaching. Wenn ich mit Leuten Videocalls habe, wenn wir unsere Gruppencalls haben, dann habe ich da so diesen echten Kontakt. Und ansonsten ist es leider immer sehr, sehr anonym, weil ihr müsst überlegen, im Podcast spreche ich jede Woche zu mehreren tausend Leuten, in meiner Story das Gleiche, aber man hat irgendwie keine Gesichter dazu. Viele von euch, und das finde ich auch cool, also viele schreiben mir in DMs relativ häufig auch immer wieder die gleichen Leute und das finde ich cool, weil dann kriegt man so ein Gefühl für diese Community, die wir ja sind, aber da fehlt mir trotzdem manchmal noch so ein bisschen das Persönliche und da fände ich das schon cool, wenn man einfach öfter die Möglichkeit hat, mit euch zu reden, weil dann merke ich auch, okay, wo sind eure Probleme, wo kann ich euch helfen und kriege noch mehr ein Gefühl dafür. Und das kriege ich halt aktuell nur durch regelmäßige DMs oder halt im Coaching und oder jetzt im Membership. Da fehlt mir das halt so ein bisschen und deswegen wäre ich definitiv hingegangen, aber ganz ehrlich, ich habe es auch wieder auf den Stories gesehen, auch wenn die Fibo so ein bisschen so einen Einknick hatte, habe ich das Gefühl gehabt in den letzten so 4-5 Jahren, hat es jetzt wieder so einen Aufschwung bekommen und es war sauvoll. Und dann muss ich mir die Frage stellen, ob es halt diesen Aufwand wert ist, sozusagen dahin zu gehen, wenn ich doch andere Sachen habe, mit denen ich euch vermutlich mehr liefern kann, wenn ich da meine Zeit reinstecke. Also ich glaube, das war so ein bisschen der Grund. Und der größte Grund ist vermutlich, weil ich einfach diese Fitnessszene aktuell gar nicht fühle. Und da sage ich wirklich, 90% der Fitnessszene fühle ich gar nicht, vielleicht sogar 95%. Also ich finde, was verkörpert wird, ist auf so vielen Ebenen einfach komplett falsch. Einfach nicht das, was ich so als Philosophie habe. Es wird viel zu viel auf das Körperliche gegangen. Es wird also wirklich so alles nur darauf reduziert, es wird genau so wie früher, wird wieder so restriktiv sich ernährt, es geht alles nur um Supplemente, dann kommen wieder neue Supplementmarken raus und ich denke mir, in was für einer Traumwelt lebt ihr eigentlich, die Leute, die dann auch neue Supplementfirmen gründen oder die 10., 20. Supplementfirma, in was für einer Traumwelt lebt ihr eigentlich, dass ihr denkt, dass ihr den Leuten dadurch wirklich, wirklich helft? Und das fuckt mich, würde ich sagen, so ab an der Fitnessbranche, dass das, was rein von der Power, die Leute mit ihrer Energie, also die Unternehmen haben, rein investieren, dass das keinen Unterschied, einen echten Unterschied im Leben der Menschen macht. Man kann natürlich argumentieren, oh, durch die Supplemente bin ich so motiviert und dann habe ich was geändert. Aber ganz ehrlich, ich sehe da bei den wenigsten wirklich genau, dass das passiert. Und das, was einfach wichtiger ist, dass wir alle gute Nahrungsmittel zu uns nehmen, dass wir gute Gewohnheiten haben, dass wir aktiv sind. Also das, was ich euch hier versuche beizubringen, das geht immer so ein bisschen unter. Und deswegen habe ich da so gar keinen Bock eigentlich da an diesem Tag da zu sein, weil ich mich einfach null damit identifizieren kann. Und deswegen konzentriere ich mich lieber auf das, was ich mache. Und es wird sicherlich auch wieder einen Zeitpunkt geben, an dem ich auf die Fibo gehe. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es nächstes Jahr der Fall ist. Wieso das so ist, das will ich jetzt hier noch nicht sagen, aber ich habe euch letztens schon mal gesagt in der Folge, ich glaube, das war die Folge so zu meinen Neujahrsvorsätzen, dass sich jetzt bei mir einiges verändern wird, gerade dieses Jahr. Und da kann es dann schon sein, dass ich dann auch wieder einen Grund sehe, da wieder hinzugehen. Wie gesagt, ich will es noch nicht so viel dazu sagen, aber ihr seht es dann so und so, was so passieren wird. Und bis dahin, ja, werde ich solche Veranstaltungen vermeiden und ihr werdet dann auch verstehen, wieso ich die vielleicht in Zukunft nicht mehr vermeiden werde. Aber dieses Jahr bin ich da nicht anzutreffen und ich glaube, der Grund ist auch nachzuvollziehen. Und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht böse, wenn vielleicht ein paar sich gefreut haben, weil die eh hingehen, dass man dann sich austauscht, die vielleicht schon mit mir gesprochen haben oder noch nie. Da tut es mir wirklich leid, dass ich dann so egoistisch bin und sage, okay, ich nehme jetzt diese lange Fahrt und so nicht auf mich auf, weil das ist dann so blöd zu sagen, ja, okay, es wird sich auch wegen einer Person lohnen, definitiv. Aber ich denke dann halt eher so, dass ich meine Arbeitszeit, was ich halt auch an Energie habe, da kann ich Leuten auf eine andere Art und Weise helfen. Also da kann ich mehr Leuten helfen, als jetzt vielleicht nur von einer Unterhaltung. Und wenn ich dann mit ganz vielen von euch sprechen würde, dann wäre das wieder ein anderes Thema. Aber ich sehe einfach meine Zeit in dem, was ich euch liefern will, in einer anderen Sache besser investiert, als jetzt hier wirklich fast eine ganze Woche dann zu opfern, sozusagen. Da habe ich andere Sachen für euch vor. Da bin ich im Coaching involviert und so, da kann ich Leuten direkt helfen. Und das ist mir aktuell wichtiger. Und dazu kommt halt eben noch, dass ich es einfach gerade gar nicht fühle und wahrscheinlich da dann auch mit so einer gewissen Grundhaltung dort wäre und mir einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde, jedes Mal, was da so abgeht in der Fitnessbranche. Und deswegen ist da, glaube ich, dem Ganzen erstmal aus dem Weg zu gehen, wie gesagt, bis vielleicht nächstes Jahr, wer weiß, wahrscheinlich die bessere Lösung für mich. So, das war's mit der Folge. Wie gesagt, ein bisschen kürzer geworden, gerade als die letzte oder vorletzte war eine XXL Q&A-Folge. Es wird vermutlich, also ziemlich sicher, die nächste Folge dann eine Themenfolge wieder, kann aber auch vielleicht noch einmal ein Q&A werden. Ich weiß es noch nicht, ihr seht es dann am Sonntag. Und dann sage ich wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.